Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Hi, schön, dass ihr dabei seid. Eigenverantwortung, das ist das Thema in diesem ab 21 Podcast. Und ich gucke mal eben kurz in die Wikipedia für euch. Eigenverantwortung steht da, ist die Bereitschaft und die Pflicht für das eigene Handeln und Unterlassen Verantwortung zu übernehmen. Was könnte das in der aktuellen Corona-Krise also jetzt heißen? Könnte das heißen, ständig und immer Mundschutz zu tragen, ständig und immer Abstand zu halten? Oder ist es eher so, ich setze mal meinen Menschenverstand richtig ein? Gute Frage, wollen wir in diesem Podcast klären. Wir sprechen dazu mit Friederike, die will eigentlich im Juli heiraten. Aber jetzt ist das so eine Sache. In Hamburg, wo sie wohnt, da sind nicht so wahnsinnig viele Leute zugelassen zu so einer Hochzeit. 10 Stück aktuell und zwar aus 2 Haushalten. Sie hat aber mehr als 50 eingeladen. Was tun? Das fragen wir sie gleich. Außerdem sprechen wir mit Sarah. Die kommt aus der Schweiz und hat seit mehreren Monaten ihre Oma nicht wirklich gesehen. Sie nur am Telefon gesprochen, weil die Oma in einem Pflegeheim wohnt. Aber könnte man das nicht vielleicht auch ein bisschen anders regeln? Weil man weiß ja, dass die Oma zur Risikogruppe gehört. Auch das ist Thema gleich. Los geht's aber mit Lucien. Lucien war bei der berühmten Schlauchboot-Demo auf dem Berliner Landwehrkanal zum Erhalt der Berliner Clubkultur. 3000 Menschen haben da teilgenommen und da war es mit dem Sicherheitsabstand eher nicht so richtig geil. Lucien aber, er sagt, er bereut nicht dabei gewesen zu sein. Hi.
Ja, hallo.
Warum warst du da dabei bei dieser Demo?
Ich wollte mich eigentlich nur mit einem Freund am Kanal verabreden. Da haben wir diese Demo gesehen. Und dann hat mein Freund seinen Vater angerufen. Und da haben wir uns ein Schlauchboot von ihm ausgeliehen und sind da ein bisschen mitgefahren.
Und wie groß war dieses Schlauchboot?
Maximal 350 Kilo für 2-3 Personen. Also ein relativ kleines Schlauchboot, aber solides.
Okay, also untergehen war schon mal nicht das Thema. Aber wie war es mit dem Abstand? Konntet ihr den da einhalten?
Der war eigentlich sehr gut einzuhalten, vor allem für die Hinfahrt. Ich meine, das endete ja im Urban-Krankenhaus circa. Wir mussten da erstmal hinfahren mit dem Boot. Und auch dann vor Ort war das eigentlich kein Problem, da jeder in seinem Boot war. Und also von unserer Seite aus konnte der auf jeden Fall eingehalten werden.
Also ihr wart zu zweit?
Ja.
Aber so ein Boot ist ja jetzt auch nicht so turbogroß, ne? Also ich meine, 1,50 Meter zwischen dir und ihm, man verschätzt leicht.
Nee, zwischen mir und ihm gab es wahrscheinlich keine 1,50, aber da wir regelmäßigen Kontakt haben, nehme ich das in Kauf sozusagen. Also wir treffen uns häufiger, deshalb, ja.
Okay. Es gab ja an dieser Aktion, hast du bestimmt auch mitbekommen, sehr viel Kritik an dieser Demo, ne? Dass es zu viele Leute waren. Das Ganze war eigentlich nur angemeldet für 100 und am Ende waren es 3000, sowohl im Wasser als auch zu Land am Ufer sozusagen. Und die allerwenigsten, oder so sieht es zumindest auf den Fotos aus und haben auch Leute beschrieben, die dabei waren, die allerwenigsten haben das mit dem Abstand wirklich eingehalten. Und zu allem Überfluss endete das Ganze auch noch vor dem Urban-Krankenhaus, wo was für die Leute, die da arbeiten, natürlich einen gewissen, ja, bisschen Hohn war, dass sie da arbeiten und Abstand halten müssen und Leute gesund pflegen und ihr feiert da. Findest du, dass das im Nachhinein so eine kluge Idee war, da teilzunehmen?
Also ich bereue nicht, teilgenommen zu haben. Gut, das mit dem Krankenhaus ist auf jeden Fall irgendwie nicht eine coole Sache. Also da hätte man sich die Route echt anders überlegen können. Wir wussten auch nicht, dass es da endet. Also wir sind einfach lang gefahren, wie die auch, in deren Richtung. Und da hat es eben geendet. Da haben wir weitergemacht, haben auch nicht in dem Moment dran gedacht. Und auf den Fotos sieht es ja immer so aus, als wäre der Abstand nicht gewährleistet. Also ist auch schwierig, weil ich meine Fotos, da sieht immer die Menge sehr eng aneinander aus, vor allem mit einem Teleobjektiv. Aber also bereuen tue ich es auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber man hätte auf jeden Fall, also man müsste jetzt auf jeden Fall aus den Fehlern draus lernen. Vor allem, ich meine, klar, es war für 100 Leute angemeldet. Ich war auch nicht angemeldet. Ich habe es ja spontan gemerkt, gesehen und mitgemacht. Und das war ja an einem Pfingstsonntag und da sind halt ganz viele Leute in Kreuzberg und vor allem am Kanal.
Ja, gut, der ist immer gut bevölkert, auf jeden Fall.
Ja, eben, da sind ja schon allein vielleicht 100 Schlauchboote an einem normalen Tag.
Ja.
Und klar, da macht irgendwie jeder mit, der das irgendwie mitkriegt. Und ja, so kommt man schnell auf diese Zahl und da kann man es auch nicht mehr kontrollieren. Ja.
Das Thema war ja die Clubkultur retten, die jetzt wegen Corona ziemliche Probleme hat. Wie soll das klappen, wenn die Clubs wieder vielleicht offen sind mit den Abstandsregeln?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Also in den Clubs, glaube ich, kann es nicht klappen. Mit Open-Air-Veranstaltungen sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Da kann man irgendwie noch vielleicht die Teilnehmerzahl irgendwie begrenzen und dann irgendwie mehr Raum schaffen. Aber also, dass die Clubs bald öffnen mit Corona, das wäre, glaube ich, keine Lösung.
Lucien, Abiturient aus Berlin-Kreuzberg, hat am Wochenende bei einer Schlauchboot-Demo zum Erhalt der Berliner Clubkultur mitgemacht. 3000 Menschen waren es insgesamt und die Sache mit dem Abstand, die haben sie nicht so richtig gut eingehalten. Aber Lucien sagt, im normalen Leben, da versucht er es dann doch schon mit dem Abstand. Immer weiter probieren, Young Man.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist mal wieder Zeit. Ich muss meine Oma anrufen, weil hinfahren und sie besuchen geht seit Monaten nicht. Obwohl sie bei sich zu Hause wohnt, will sie nicht, dass wir vorbeikommen. Die Ansteckungsgefahr ist hier einfach zu groß. Auch meine Journalistenkollegin Sarah Serafini hat ihre Oma Wochen und Monate lang nicht gesehen. Das Ganze aber, weil die in einem Seniorenwohnheim wohnt und wegen Corona lange Zeit die Angehörigen nicht vorbeikommen konnten zum Besuchen. Wie hart diese Kontaktsperre für Sarah und ihre Oma war, wollen wir jetzt erfahren und das Ganze mit Sarah selber. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Im Februar musste deine Oma nach einem Sturz in ein Pflegeheim umziehen. Kurz darauf kam Corona. Wie war das für sie?
Das war sehr hart. Also es war speziell hart, weil sie nicht nur ins Altenheim musste. Sie musste kurz vorher auch in den Rollstuhl und sie hat ihr Leben lang sich sehr stark dagegen gewehrt, weil sie immer für ihre Selbstständigkeit auch gekämpft hat. Und dann kam eigentlich in derselben Woche auch noch der Lockdown dazu. Mhm. Und das war dann sehr, sehr hart für sie.
Wenn du sagst Lockdown, was meinst du damit? Wie war das in der Schweiz?
Lockdown, das bedeutete, dass man uns empfohlen hat, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Also es gab ja nicht eine Ausgangssperre im Sinne von, dass wir nicht mehr aus dem Haus durften. Wir konnten rausgehen, aber wir mussten zu Hause bleiben, so oft es ging. Und für Leute in betreuten Institutionen, die durften dann keinen Besuch mehr empfangen, weil die halt wirklich die Risikogruppe vor dem Virus geschützt haben. Das heißt, ich durfte dann meine Oma nicht mehr besuchen gehen und ja, dann war sie halt einfach dort drin.
Okay, und wie hast du mit ihr Kontakt gehalten in dieser Zeit?
Über das Telefon, also sie konnte mich anrufen, ich konnte sie anrufen. Ich habe viel mit meiner Mutter auch telefoniert, die noch näher auch Kontakt hatte mit meiner Oma. Und das war dann eigentlich der einzige Kontakt, den ich hatte. Ich konnte sie nicht sehen. Und das war auch sehr komisch, weil sie war jetzt nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung. Sie war jetzt in diesem betreuten Altenheim und ich wusste gar nicht richtig, wie sie dann jetzt eigentlich wohnt. Ich konnte mir das alles auch gar nicht vorstellen. Und es war schwierig, der Kontakt, weil ich merkte auch, dass ihr das sehr zugesetzt hat, diese Isolation. Mhm. Und dass das auch fehlte, den Kontakt zu ihren nächsten Personen. Und ja, sie konnte das auch gar nicht richtig beschreiben oder begreifen, was jetzt da mit ihr passiert. Ja, sie wird immer vergesslicher und aber sie hat auch klare Momente und dann hat sie auch gesagt, hat sie gefragt, ja, ist denn das jetzt wirklich nötig? Wie lange dauert denn das jetzt noch? Also irgendwie Fragen, die wir ihr auch nicht wirklich beantworten konnten. Wir versuchten ihr zu erklären, dass das sehr wichtig ist, dass es uns auch wichtig ist, dass sie diesem Virus nicht ausgesetzt ist. Wir wollen nicht, dass sie sich damit ansteckt. Aber ja, sie hat das so ein bisschen zur Kenntnis genommen. Aber schon auch, also es war für sie nicht verständlich irgendwie. Sie hat auch einmal bei einem Telefongespräch gesagt, man sollte mal einer von der Schweizer Regierung in dieses Heim stecken und dann schauen, wie es dem geht. Das ist doch alles nicht in Ordnung, wie man da mit uns umgeht.
Wann hast du sie dann das erste Mal wieder gesehen und wie war's?
Ich habe sie dann zum ersten Mal wieder gesehen, das war vielleicht vor 2 Wochen. Da war ganz neu, dass man jetzt wieder Besuche machen kann. Das war dann aber mit großen Sicherheitsmaßnahmen. Also es gab da einen Besucherraum, den sie eingerichtet haben, dort wo sie jetzt ist, mit einer Plexiglasscheibe in der Mitte. Sie musste dann auf der einen Seite des Tisches sitzen, ich irgendwie mit 3 Meter Abstand auf der anderen Seite des Tisches. Ich musste eine Schutzmaske anziehen, sie hatte dann keine mehr an. Und ja, sie wurde da reingeschoben in ihrem neuen Rollstuhl. Ich sah sie dann auch zum ersten Mal im Rollstuhl sitzen. Das war auch irgendwie seltsam, weil ich kenne sie ja so gar nicht. Und da haben wir uns also irgendwie durch Mundschutz und Plexiglasscheibe wieder miteinander unterhalten können. Ja, aber das war schon sehr, sehr seltsam irgendwie.
Wie glaubst du, fand sie die Begegnung?
Ja, schwierig zu sagen. Ich habe da irgendwie nicht so einen guten Tag erwischt. Irgendwie, sie war verwirrt und sehr abgelenkt. Sie verstand irgendwie auch nicht richtig, was sie jetzt da macht. Sie hat immer wieder aus dem Fenster geschaut und war immer wieder überrascht. Oh Gott, wo bin ich jetzt da eigentlich? Und ich versuchte dann schon, mit ihr ein bisschen zu sprechen und sie zu fragen, wie es ihr geht. Aber es war schwierig. Also die Besuchszeit war dann limitiert auf eine halbe Stunde. Und als der Pfleger nach einer halben Stunde wieder reinkam, dann hatte ich fast das Gefühl, dass sie ein bisschen erleichtert war, dass dieses komische Begegnung jetzt wieder zu Ende war.
Oh Gott, da wird mir ehrlich gesagt ein bisschen eng ums Herz gerade, wenn ich das höre, weil ich mir das ganz gut vorstellen kann, wie das ist, wenn man jemanden, den man lange nicht gesehen hat, dann auf einmal in einem ganz anderen körperlichen Zustand sieht und das eigentlich, was man ja, also stelle ich mir so vor, dann machen möchte, ist die Person, jetzt deine Oma in dem Fall, dann einfach nur in den Arm nehmen, oder? Das würde ja mehr sagen als 1000 Worte, die man vielleicht verliert.
Also ich fand das auch sehr schwierig und es war ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich war irgendwie auch aufgewühlt und nervös und das war also ja ganz fremde Gefühle irgendwie, die ich so gegenüber meiner Großmutter noch gar nie hatte, weil ich hatte immer einen sehr nahen Kontakt und ich habe sie viel besucht. Ich habe ja einen Großteil meiner Kindheit auch bei meiner Großmutter verbracht und jetzt ist es diese sehr, sehr absurde Situation, wo man sich nicht mehr in den Arm nehmen kann und sich da so hinter einer Plexiglasscheibe gegenüber sitzt und ja, und irgendwie einfach zusehen muss, wie irgendwie dieser Alterungsprozess irgendwie voranschreitet, ohne dass man da irgendwie Kontakt aufnehmen kann.
Wenn ich das jetzt alles von dir so anhöre, klar, sehr traurig und erstaunt, erschrocken auch vielleicht über so manche Entwicklung. Aber andererseits höre ich ja so ein bisschen raus, dass du schon auch das befürwortest, dass man das so war, weil man die ältere Generation vor dem Virus eben schützen will. Habe ich das richtig verstanden? Oder bist du eigentlich dafür, dass man mehr Selbstverantwortung übernimmt, weil wir sind alle erwachsene Menschen und wir wissen schon genau, wie wir das machen?
Ja, nein, ich habe das schon befürwortet. Also mir war es wichtig, dass meine Oma vor dem Virus geschützt wurde, weil wenn ich mir vorstelle, was passiert, wenn dieses Virus in so eine Institution reingerät und dann die Leute dann wirklich in einer totalen Isolation, in eine Quarantäne müssen und da wochenlang wirklich krass isoliert sind und dann sich vielleicht sogar im schlimmsten Fall auch selber mit dem Virus anstecken und so die letzten Tage ihres Lebens auf dem Bauch liegend, irgendwie dahinsiechend, diesem Virus überlassen sind, also das wünsche ich wirklich keinem Mensch und schon gar nicht meiner Oma. Also von dem her war ich schon sehr froh, dass sie da geschaut haben, dass sie alles unternommen haben und die Leute vor diesem Virus geschützt haben. Ja, ich habe mir natürlich schon auch Gedanken gemacht, ob es vielleicht Möglichkeiten gegeben hätte, das besser zu machen, dass man vielleicht auch auf die psychische Gesundheit achten oder mehr achten könnte in solchen Institutionen, ja, in diesen Pflege. Also ja, wie viel ist einem denn das Leben von solchen Menschen noch wert? Das ist schon eine Kritik im Allgemeinen, wie die Gesellschaft mit alten, verletzlichen Personen auch umgeht.
Das Leben deiner Oma und das Leben ihrer ja jetzt neuen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aus dem Heim, das, glaubst du, hätte man das auch mit eigenverantwortlichem Handeln sozusagen schützen können? Oder geht sowas nur, indem man was von außen verordnet, indem man so eine Kontaktsperre einzieht?
Ja, ich glaube, in diesem Fall war es gut, dass es von außen verordnet war. Also die Eigenverantwortung, es geht ja nicht um sie selbst. Es ist ja nicht nur die Eigenverantwortung von ihr, sondern wenn sie sich dann nicht an diese Kontaktsperre hält, dann bringt sie ja nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern vielleicht auch andere Bewohner und Bewohnerinnen. Und ja, ich fand es schon gut, dass das für eine Zeit lang von außen verordnet so durchgesetzt wurde, dass man wirklich gesagt hat, die Gesundheit ist momentan das höchste Gut, das wir schützen, und wir schützen das solidarisch gegenüber allen Leuten, die davon betroffen sind.
Die Journalistin Sarah Serafini aus der Schweiz hat uns erzählt, wie es war, als sie ihre Oma nach mehreren Monaten im Seniorenheim endlich wieder besuchen konnte.
Deutschlandfunk Nova.
Ist ja eigentlich gerade Hochsaison, ne? Für Hochzeitsfeiern eigentlich. Aber wegen Corona ist das alles ganz ordentlich durcheinander gewirbelt worden. Alles, was von einem Jahr oder noch länger her geplant wurde, muss jetzt entweder abgesagt werden oder noch auf die Schnelle geändert. Friederike Hansen aus Hamburg, die will Anfang Juli heiraten, hat aber ein Problem, weil in Hamburg sind Trauungen derzeit nur mit bis zu 10 Gästen aus 2 Haushalten möglich. Und ihr ahnt es schon, sie hat ein paar mehr eingeladen. Und das ärgert Friederike. Sie hat deshalb gemeinsam mit einer Initiative von Hochzeitsdienstleistern einen Brief an den Hamburger Senat geschrieben. Und ich habe mit Friederike vor der Sendung darüber gesprochen.
Hallo.
Wie wolltest du denn eigentlich feiern oder wie wirst du feiern?
Ich wollte eigentlich direkt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen feiern. Das wäre einmal am 10. Juli eigentlich das Standesamt. Das sollte auch wirklich nur im intim kleinen Rahmen mit der Familie stattfinden. Und direkt am Tag drauf, am Samstag, wollten wir dann eigentlich kirchlich nochmal heiraten, dann in größerer Runde mit 62 Gästen und natürlich auch das Ganze schön feiern mit dem Essen und tanzen, wie man das eigentlich so klassisch macht.
Ja, du sagst, wollten wir, das heißt, ihr habt...
Wir wollen immer noch.
Ihr wollt noch, aber wie realistisch ist das?
Naja, theoretisch gab es schon mal eine Lockerung, die sah eigentlich vor, dass man ab 1. Juni wieder mit 50 Gästen feiern kann. Leider wurde das Ende Mai wieder gekippt vom Senat und wir hoffen jetzt, dass das im Juli vielleicht erneut möglich sein wird. Also wir haben noch keinen Plan B uns überlegt, was passiert, und halten eigentlich immer noch an unseren Plänen fest.
Diese 2-Haushalt-Regelung, die aktuell jetzt besteht mit den 10 Menschen aus 2 Haushalten, das schränkt ja schon massiv ein. Vor allem, da zählt ihr als Brautpaar ja wahrscheinlich schon selber auch mit rein, oder?
Genau, da sind wir selber schon drin.
Das heißt, 8 Leute dürftet ihr einladen.
Ja, einmal das. Und was uns direkt betrifft, wäre zum Beispiel auch, dass die Eltern von meinem Bräutigam getrennt leben. Das heißt, ich könnte meine ganze Familie, die in einem Haushalt wohnt, meine Eltern, meine Schwester, mein Neffe, die könnte ich alle mitnehmen und mein Bräutigam müsste sich für eine Person entscheiden.
Warum wollt ihr die Hochzeit nicht verschieben? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Wäre eine Möglichkeit. Allein für Standesamt müsste man aber alle Dokumente, die nur ein halbes Jahr gültig sind, erneut beantragen. Also sowas wie eine Abschrift aus dem Geburtenregister, eine Meldebescheinigung, alles Mögliche, was man da braucht an Papierkram. Und dadurch, dass wir nicht in der Behörde selbst heiraten, sondern im Ableger im Schloss, das gehört zwar auch zu dem Standesamt, die haben dann einen festen Sitz drin, aber auch das wären 350 Euro, die uns halt keiner zurückerstattet. Das müssten wir alles nochmal neu zahlen, geschweige denn die Stornierungsgebühr für den Saal für die Feier am Tag drauf. Oder für den DJ, die Fotografin. Also wenn ich nicht alle Dienstleister wieder zusammen in einen Tag legen kann nächstes Jahr, und seien wir halt realistisch, in einer großen Stadt wie Hamburg, ist das sehr, sehr unrealistisch, wenn man sich jetzt überlegt, dass sehr, sehr viele schon verschoben haben, sehr früh, und ja die normale Saison nächstes Jahr auch stattfindet, stehen da die Chancen sehr schlecht.
Wie teuer ist denn sowas eigentlich, so eine Hochzeit? Also über welche Summen sprechen wir da, die euch da im ganz allerschlimmsten Falle dann flöten gehen, wenn ihr am Tag vorher entscheiden müsstet, okay, es geht wirklich nicht?
Genau, einen Tag vorher hieße bei uns alleine für den Saal wären 80%, und da sprechen wir um die 5.000, 6.000 Euro. Dazu käme dann noch der DJ, Fotografin. Klar, die Leute denken immer, Hochzeiten, das verfällt ja alles nicht, aber das sind trotzdem auch Stornierungsgebühren. Klar, ein Hochzeitskleid vergammelt nicht. Blumen kann man auch nächstes Jahr bestellen, aber einfach die ganzen Dienstleistungskosten. Es geht mir da nicht nur um die Kosten, die für mich entstehen, sondern der Fokus, weshalb ich mich mit der Initiative zusammengetan habe und das so gut nachvollziehen kann. Mein Bräutigam ist selber auch Fotograf und auch Hochzeitsfotograf. Den Dienstleistern geht halt die ganze Saison flöten. Also da stehen Existenzen vorm Abgrund. Also wir haben einerseits als Brautpaar das Interesse daran, unsere Familienmitglieder und Freunde natürlich zu schützen. Ich bin überhaupt kein großer Corona-Skeptiker. Ich nehme das wirklich alles ernst, Aber genauso ernst nehme ich die Berufe. Und im Gegensatz zu, ich weiß nicht, einer Automobilindustrie hat die Hochzeitsbranche, die aus vielen kleinen einzelnen Selbstständigen besteht, halt keine große Lobby.
Du wünschst dir mehr Eigenverantwortung. Was meinst du denn damit?
Wir sehen das zum Beispiel in benachbarten Bundesländern. Und das war also auch meine Kritik am Hamburger Senat, dass gesagt wurde, man orientiert sich an umliegenden Bundesländern. Und zum Beispiel bei Schleswig-Holstein kann man schon wieder mit 50 Leuten feiern. Da wurde gesagt, ja, aber nur mit einer fixen Sitzregelung. Also im Restaurant ja, aber tanzen zum Beispiel ohne Mindestabstand nein. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich wünsche mir einfach mehr Eigenverantwortung im Sinne von, ich habe ja selber ein Interesse daran, meine Hochzeitsgäste vor der Krankheit zu schützen. Also würde ich mir andere Aktivitäten überlegen, als unbedingt zu tanzen, würden wir zum Beispiel auch ein Pubquiz in Frage ziehen.
Ein was? Ein?
Ein Pubquiz.
Ach so.
Also wir hatten konkret überlegt, selber eine Runde zu machen mit Fragen, die unsere Gäste über uns beantworten oder auch Freunde selber Fragen stellen zu lassen mit den witzigsten Anekdoten, die sie über das Brautpaar kennen. Weil man kennt sich ja wirklich viele, viele Jahre und das ist nicht die erste Party, die man zusammen feiert. Und das wäre genau der Ort für nicht nur eine Rede von den Brautjungfern oder den Trauzeugen, sondern das könnte man halt auch in ein witziges Quiz umwandeln.
Hm. Wenn ich kurz dazwischen gehen darf, aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon mal geheiratet, kann ich sagen, das kann aber auch sehr langwierig werden. Also überstrapazieren möchte man das vielleicht auch nicht.
Nee, natürlich nicht. Gedacht wäre ja natürlich auch immer noch das gemeinsame Essen. Auch das sehe ich klar halt in einer mehr Eigenverantwortung. Denn im Moment könnte ich ja theoretisch sagen, mit 50 Leuten reserviert euch alle einen Tisch im selben Restaurant und wir essen einfach schön zusammen. Und das wäre möglich. Und für mich wäre es aber auch wichtig, einfach die Möglichkeit zu geben, das immer noch als Hochzeitsfeier zu betiteln.
Ist das nicht eine smarte, clevere Idee, zu sagen, so ein Restaurant zu kapern, würde ich jetzt mal sagen, indem alle selber einen Tisch reservieren?
Ja, klar, eine smarte Idee. Genauso, also es wurden ja viele Umwege gefunden, ne? Ob das jetzt auch so eine Schnitzeljagd ist, die viele Brautpaare im Moment machen. Da ist meine Kritik, wenn das Brautpaar halt die ganzen 30, 40 Haushalte an einem Tag besucht und mit zwei Leuten ungefähr zusammen im Wohnzimmer sitzt. Da ist ja viel mehr familiäre Atmosphäre. Da finde ich, fällt es viel, viel schwerer zu erklären, warum man sich jetzt nicht umarmen kann, wenn man nur zu viert ist. Während wenn da 60 Leute um mich rumstehen, kann ich auch einfach sagen, hey, das dauert alles ein bisschen lang, ihr seid echt eine große Gruppe, euch alle umarmen, würde ich extrem gerne, aber lasst uns jetzt einfach zusammen essen und anstoßen. Wenn ich immer nur maximal zwei Leute pro Besuch sehe, finde ich, ist es viel schwerer zu erklären, ja, Oma, ich hab dich lieb, aber ich kann dich jetzt nicht umarmen. Das würde in einer großen Gruppe eigentlich viel, viel leichter sein und das, finde ich, sollte man immer mit in Betracht ziehen und nicht alles, was man machen kann, ist auch immer sinnvoll. Klar kann ich jetzt so eine Schnitzeljagd machen, klar kann ich ein Restaurant kapern, aber letzten Endes sinnvoll finde ich es nicht.
Hm. Du klingst ganz schön kämpferisch. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass auch gerade weil du oder ihr schon so viel Zeit, Geld, Mühe da rein investiert habt in diese Hochzeit, manchmal vielleicht auch an einen Punkt schon gekommen bist, wo du gesagt hast, weißt du was, ich habe einfach keinen Bock. Lass uns einfach zum Standesamt gehen, dann holen wir uns eine Pizza und dann setzen wir uns irgendwie schön an die Elbe und gut ist. Hast du den Gedanken schon mal gehabt, so oder ähnlich?
Nicht eine Sekunde.
Was?
Nee.
Das spricht für deinen Mann oder deinen zukünftigen, für deine Hartnäckigkeit.
Ja, das glaube ich auch. Das gut Ding will Weile haben. Nee, da, ich glaube, den Gedanken hatten wir beide bisher noch nicht.
Sagt Friederike aus Hamburg. Hoffen wir, dass die Hochzeit in irgendeiner Weise auch stattfindet. Das war der Ab21-Podcast über Eigenverantwortung. Wie ihr es findet, könnt ihr uns sagen per Mail. mail@deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Dominik Schottner. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und vor allem bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.